Willkommen zur Froscon nach der Mittagspause. Es geht weiter alt werden mit C++. Hermann wird uns vorstellen, wie das geht. Der ein oder andere, ich selbst, hat es ja schon geschafft, ein bisschen alt zu werden. Wir werden vielleicht noch alle älter zusammen. Hermann, deine Bühne. Danke dir.
Ja, also es freut mich, dass sich ja doch einige Leute in diesem Vortrag verirrt haben mit dem etwas doppeldeutigen Titel. Ja, C++ ist eine sonderbare Sprache. Auch eine etwas eigenwillige Sprache und eine Sprache, die man ganz, ganz schrecklich in den falschen Hals bekommen kann, wenn man gewisse Prämissen nicht beachtet oder nicht verstanden hat. Ich halte jetzt keinen reinen C++-Vortrag oder es geht mir jetzt nicht darum, irgendwelche Programmiertricks auszutauschen oder ich werde euch einigen Code zeigen, aber ich versuche den immer so zu zeigen, dass man ihn mit einem allgemeinen Verständnis von modernem Programmieren folgen kann. Und denn es geht mir jetzt nicht um die Technologie, sondern es geht mir ja, wie ich den Untertitel genannt habe, wenn ein langlebiges Projekt, also ein Projekt, was auf eine größere Dauer angestellt ist, wenn ein solches Projekt mit der Sprache mitwächst. Ja, vielleicht ein paar Worte zu mir selber. Hermann Vossler ist mein Name. Ich bin auch bekannt als Ichthyostega, das fossile Reptil. Ja, und ja, ich bin ein alter Pinguin. Ich habe 30 Jahre am Buckel. 30 Jahre, wo ich jeden Tag programmiert habe, einen guten Teil davon für einen Broterwerb. Ich hatte am Anfang eine akademische Phase, da war ich ein absoluter Haskell-Fan. Da war ich im Bereich Logikprogrammierung, Constraint-Logikprogrammierung. Damals sprach man ja von der großen KI, die galt als gescheitert und wir konzentrieren uns erst einmal auf die kleine KI, also Systeme, die Regeln abbiegen können, die Verifikationen machen können. Also in dem Bereich war ich. Und dann gab es verschiedene Irrungen und Wirrungen und ich habe meinen Weg in die Industrie gefunden, bin in der Finanzindustrie gelandet. Ich habe jetzt 20 Jahre in Banken verbracht und ja, in Banken, da gibt's alte Systeme, sehr alte Systeme, COBOL, drüber Geschichte der Powerbuilder, Skripten darüber, Sachen, die du nie gehört hast, wie Gupta, SQL und also gut. Und wir machen die sonderbare Erfahrung, Software altert, den sogenannten Bitrot. Ja. Die Funktionalität, man sagt, es kann doch eigentlich gar nicht sein. Software ist rein logisch, ist was Definiertes, aber trotzdem die Funktionalität verfällt. Und das liegt gar nicht an der Software selber, sondern es liegt an der Umgebung. Die Umgebung verwandelt sich langsam, die Nutzungspattern, Nutzungsverhalten verwandeln sich langsam. Und insofern decken wir schlafende Bugs auf, entdecken Probleme und Sachen, die wir übersehen haben. Ja, und dann gibt es außerdem noch etwas, was ich mal ein bisschen großspurig die evolutionäre Degeneration nenne. Schlichtweg, wir wissen irgendwann gar nicht mehr, was wir eigentlich gewollt haben. Und das passiert in jedem Projekt. Im Laufe der Zeit verliert man den Fokus, es verschiebt sich einfach der Fokus, man interessiert sich für andere Sachen. Das, was man ursprünglich mal machen wollte, läuft. Irgendwann hat man sogar das Problemverständnis dann verloren. Also am Anfang hat man vielleicht mal mit großer Tiefe ein Problem durchdacht, und dann ist man bei den Kleinen und einige Jahre später weiß eigentlich gar niemand mehr so, warum der Kern so funktioniert, wie er tut, aber das drumherum läuft und das hält man am Laufen. Und dann kommt es natürlich unweigerlich zu den Wartungsschäden. Das heißt, wir haben sowieso immer Mangel an Ressourcen, wir haben zu wenig Leute, wir haben zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Kompetenz für die spezielle Sache, die wir reinstecken können. Und dann ist es unweigerlich, dass wir bei der Anpassung Fehler reinbringen. Naja, da scheitert halt ein Test, den müssen wir halt leider abschalten, wir haben keine Zeit, wir verstehen sowieso gar nicht mehr, was wir ursprünglich machen wollten, so geht es. Und dann das Sonderbare, dass es im Code selber zu wuchern anfängt, dass der immer verflochtener wird und immer verflochtener wird. Und ich denke, das ist der Punkt, auf den ich mich jetzt auch konzentrieren werde, weil all die anderen Sachen, die ja hier so der Reihe nach passieren, schlagen sich letzten Endes immer in diesem eigenartigen aus dem Ruder laufen im Code nieder. Und das führt dann dazu, dass ich nur um den Status quo zu halten, nur um das genauso am Laufen zu halten, wie ich es gehabt habe, immer mehr und immer mehr und immer mehr Aufwand reinstecken muss. Oder umgekehrt, wenn es mir gelingt, die Software so zu bauen, so zu konstruieren, dass dieser Aufwand konstant bleibt, dann habe ich diesen Zustand erreicht, dass die Software langlebig ist. Dann kann ich sie lange Zeit mit der Entwicklung graduell mitführen. Und natürlich, last but not least, es muss einen Grund geben, die Software zu betreiben weiterhin. Ich muss ein Interesse haben. Und das hängt sehr stark vom Umfeld ab. Im kommerziellen Umfeld, also wo ich mich jetzt auch beruflich die letzten 20 Jahre da spielt, da spielt die Langlebigkeit gar nicht so die große Rolle. Da gibt es die wissenschaftlichen Untersuchungen dazu. Da werden oftmals so Werte genannt wie 3 bis 5 Jahre, die ein Stück Custom-Made-Software lebt. Und dann wird sie in die Tonne getreten, durch was Neues ersetzt. Im Durchschnitt, das ist sicher keine Normalverteilung. Denn dagegen ganz sicher, und die Werte fallen auch übrigens in neueren wissenschaftlichen Untersuchungen, da tendiert es jetzt schon Richtung 3 Jahre. Und das liegt sicher an der ganzen Flut von Apps und dieser, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, Software, die also hier die Statistik sicher in die eine Richtung kippen lässt. Denn es gibt sehr alt, sehr langlebige Systeme auch in der Industrie, diese Schlüsselsysteme, die oftmals 10, 20, 30 Jahre und länger leben. Und das ist dann vor allem eine Frage der Kosten- und Nutzenrechnung in dem Umfeld. Also wenn das System wichtig genug ist, dann wird halt leider der Anbieter von der Software aufgekauft, wenn er Ärger macht, damit man es weiter betrieben kann. Habe ich erlebt. Oder es wird eben so und so viel Entwicklern Schmerzensgeld gezahlt, damit sie die Software weiter am Laufen halten. Genau. Aber wir sind ja hier auf einer Konferenz für freie Software. Und da ist diese Langlebigkeit ein essentieller Faktor. Die Leute kommen ja freiwillig. Man baut zwar mal schnell irgendwas, man stellt es auf GitHub, aber dann möchte sich irgendwann nach einem Jahr niemand mehr den Code antun. Und dann haben wir eins von den vielen schlafenden, schlummernden, vergessenen Projekten. Also das ist ein wichtiger Punkt, man muss sich den Code antun wollen. Hier, das sind also diese etwas anderen Maßstäbe, die in der freien Software gelten. Der Code muss eine Strahlkraft haben, der muss mich irgendwie anziehen, aber ich möchte mich in dem Code auch aufhalten wollen. Also von daher ist dieser Langlebigkeitsfaktor ist ein wichtiger Faktor. Und ich stelle jetzt auch hier diese ganze Geschichte dar aus der Sicht von einem Open-Source-Projekt, was auch schon 10 Jahre jetzt oder so unterwegs ist. Wir haben uns da, das war noch die Blütezeit von der Open-Source-Bewegung, wir haben uns hier auf der Foscon das erste Mal in Person getroffen, wir haben eine Gruppe gebildet. Wir wollten bessere Videoschnittsoftware machen. Ich trage das Projekt jetzt schon seit etlichen Jahren allein weiter. Es wird weitergehen, definitiv. Wir werden das auch weiter fördern. Da waren aber schon ganz am Anfang, und ich nehme dieses Projekt Lumiera, nehme ich auch ein bisschen als Hintergrund, um die Perspektive zu setzen für meine Talk. Die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben. Ja, schon ganz am Anfang ging es um die Frage, forken wir oder machen wir einen Rewrite? Wir sind ausgegangen von Cinelera, vielleicht hat jemand was gehört. Und da war es genau dieser Faktor, niemand von uns wollte sich die Codebasis antun. Erst haben wir gesagt, ja, im mittleren Bereich können wir was nehmen, im Backend muss man mehr auf POSIX und ähnliche Sachen setzen, Frontend, ja, lieber GTK oder was anderes, keine selbstgeschriebene GUI-Library. Also das sind diese Faktoren. Und letzten Endes hat man gemerkt, naja, eigentlich wollen wir uns mit dem Code, da müssten wir im Grunde jede Zeile irgendwie umbauen und umgestalten, dass man längere Zeit da drinnen bleiben kann. Und mehr noch. Unser Projekt ist ja ambitioniert. Also wir wollen nicht bloß Adobe Premiere klonen und nachbauen, sondern wir haben uns gesagt, ja, wo kann man das sonst als in freier Software? Ich nehme ein Thema nochmal auseinander. Ich baue mir diese verschiedenen Faktoren auf. Wie würde man heute Videoschnitt und Compositing sauber machen wollen? Und ja, gut, kann man verschiedener Meinung sein. Wir haben gesagt, wir wollen das tun. Und dann bedeutet das, dass ja ein solches Projekt eine Reise in ein unbekanntes Terrain ist. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht. Ich muss auch Fehler machen können, ohne dass ich meine gesamte Codebasis nachher wieder wegschmeißen muss. Also ich brauche ganz essentiell eine gewisse Beweglichkeit in der. Das Code muss Software, er muss plastisch bleiben. Ich muss Sachen nachjustieren können, ich muss vielleicht Themen anders besetzen können, ohne dass ich wieder alles umschreiben und alles anpassen muss. Und das geht natürlich nur, wenn ich von vornherein an diese Grundgedanken der Langlebigkeit gedacht habe, dass ich für eine gewisse Adaptierbarkeit, sorge, dass ich natürlich dafür sorge, dass ich auch auf stabile Sprachen setze, auf eine Sprache, die ein gutes Versprechen für Rückwärtskompatibilität hat. Nichts Kurzlebiges, dass ich mit Frameworks muss man extrem vorsichtig sein. Frameworks sind schön, um Sachen schnell hochzufädeln, aber sie sind Gift für die Langlebigkeit. Man hängt von einer Entwicklung im Projekt ab, die Leute erfinden sich neu. Vorsicht! Gewisse Sachen nimmt man rein, Libraries nimmt man rein. Also das sind so die ganzen Voraussetzungen, die man hier erfüllen muss. Und dann kann man schauen, was mit dieser Codebucherung auf sich hat, was man da tun kann, um die im Griff zu halten oder wie die überhaupt entsteht. Nun gut, wir sind alle Informatiker. In der Informationstechnik wissen wir, das ist das Grundprinzip. Ich breche mir Sachen herunter, so lange, bis ich die Komplexität beherrschen kann. Ich will jetzt aber hier für den Vortrag ein bisschen einen anderen Zugang nehmen, der auf das Gleiche hinausläuft. Ich sage nämlich, Software wird von Menschen und für Menschen gebaut. Es geht ja um menschliche Verhaltensweisen. Ich will einen Film machen oder so etwas. Oder ich will mit der Software arbeiten. Also es muss auf das angepasst sein. Und auch die Leute, die es machen, haben eben einfach ihre begrenzten Fähigkeiten. Wir haben begrenzte Fähigkeiten. Also man sagt, das, was ich mir merken kann, kann ich an einer Hand herzählen. Oder man sagt, 7 Sachen kann ich mir merken. Das ist ja auch der Grund, warum Teams nicht ins Unermessliche wachsen können. Weil ich muss ja für ein Kernteam muss ich zu jedem anderen der Leute gleichzeitig einen Bezug haben. Wenn mir irgendeine Ecke vom Team wegfällt, dann bildet sich da eine Blase und das Team zerfällt. Und genauso ist es mit den Belangen in einer Software. Für jeden Kernbelang, den kann man sich wie jemanden in einer Gruppe vorstellen, und für jeden Belang muss ich im Blick behalten, wenn ich eine solche Navigation mache, wenn ich die Software in ein unbekanntes Gebiet steuere, muss ich alles irgendwo im Blick behalten. Also es kommt darauf an, die richtigen gedanklichen Vereinfachungen zu machen. Das heißt natürlich gleich, was heißt hier richtig? Nun, wir haben es mit einer praktischen Tätigkeit zu tun, wo wir Urteile fällen müssen. Wir können das nicht aus Prinzipien ableiten, sondern ich sage, es kommt darauf an, richtig ist das, was der Sache angemessen ist. Was uns natürlich zu der Frage, was für eine Sache haben wir hier? Und da fallen mir gleich mal 2 Dinge ein. Einmal habe ich natürlich die Finalität, den Zweck, die Ziele. Das, wofür ich es mache, die Domäne, die Fachlichkeit. Also ich will Film schneiden. Ich will Compositing machen. Ich will Color Grading machen. Also es ist eine große Aufgabe, einen Film oder gerade einen Feature-Film zu stemmen. Das ist eine Sache, die will bewältigt werden. Da sind aber auch Erfahrungen drinnen, wie man das macht. Und meine Software muss letzten Endes diesen Strukturen folgen und mit denen im Einklang sein. Also das ist das richtig machen, bemisst sich daran, dass ich in meiner Domäne mit der Software arbeiten kann. Dann habe ich aber gleichzeitig auch noch die andere Hinsicht. Der Code hat Eigengesetze. Ich habe ein komplexes technisches System und ich möchte es sogar noch etwas modifizieren. Initial steht das Technische im Vordergrund. Ich muss auch die Performance hinbekommen. Wenn es länger lebt, wird die sprachliche Natur immer wichtiger. Das mag jetzt verwirren, aber man muss sich ja immer denken, ich will ein Problem lösen, ich will vielleicht etwas Neues schaffen und angehen. Ich gehe das in einer bestimmten Weise an, ich mache Vereinfachungen in einer bestimmten Weise. Schön und gut, das heißt, ich muss das irgendwo ausdrücken in den Code und irgendjemand soll in meine Fußstapfen treten mal später. Und da ist ja der Punkt, das kann ich selber sein. In einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr kann ich mich an die meisten Sachen nicht mehr erinnern, die mir im Moment kristallklar waren. Also muss der Code mir das sagen. Ich muss den Code so formulieren können, dass ich aus dem wieder entnehmen kann, ja, wie war denn die Sache gedacht? Denn sonst sagt man, oh du meine Güte. Mit dem Code will ich nichts zu tun haben, den verstehe ich nicht, da baue ich eine Mauer drumherum. Und dann haben wir schon halb verloren. Das ist der entscheidende Punkt hier. Also wir bewegen uns am Spannungsfeld, wo es kein eindeutig korrekt gibt. Denn wenn ich das versäume, wenn ich also nicht die richtigen Vereinfachungen mache, nicht die richtige Formulierung gebe, dann erstarrt mir mein Code, dann wird es eine Code-Wüste. Die Sachen verflechten sich immer mehr und niemand möchte da reingehen. Wenn ich die falschen Abstraktionen mache, also wenn es nicht zur Sache passt, dann generiere ich mir die sogenannte Accidental Complexity, die ungewollte zusätzliche Komplexität oder Entropie, um das physikalische Bild zu gebrauchen. Ja, und dann verliere ich auch die Kontrolle. Ich mache an der Stelle mal einen kleinen Exkurs in eine theoretische Blickweise. Es ist ja immer gut, die Theoretiker, es ist zwar immer nur idealtypisch ein Modell oder sowas, aber das wirft manchmal ein Licht auf die Sache. Das sogenannte Expression-Problem hat Philipp Lee Wägler kurz vor der Jahrtausendwende formuliert, aber die ersten Beschreibungen gehen schon auf die 70er Jahre zurück. Und zwar geht es darum, dass man einen Datentyp oder eine Datenstruktur durch verschiedene Fälle definiert oder Ausprägungen definiert. Und gleichzeitig aber hat man auch Funktionalität auf diesem Datentyp. Also ich habe ein bestimmtes Protokoll, ich möchte mit dem arbeiten. Und jetzt sagt man, ich möchte beide Dimensionen erweitern können. Ich möchte dann neue Ausprägungen hinzufügen können. Ich möchte aber auch neue Funktionen dazu bauen. Und jetzt kommt es, ohne den bestehenden Code zu rekompilieren, hat man damals gesagt, als ziemlich hochgelegte Messlatte. Und natürlich auch ohne irgendwelche Cast- oder sonstigen Tricksereien, dass man da nachträglich was reinschießt. Also das ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Und ich denke, wir sollten uns das ein bisschen runterbrechen, indem man mal so die typische objektorientierte Brille aufsetzen, da wären dann die Ausprägungen Klassen. Ich habe verschiedene Klassen, die ich definiere. Darüber schwebt ein Interface, ein Kontrakt, der sagt mir, wie ich mit den Klassen arbeite. Und jede einzelne Instanz kann ja dann für den Kontrakt eintreten. Das ist das Substitutionsprinzip. So, und wenn ich jetzt ein Beispiel, ich mache ein Zeichenprogramm, ich habe Kreise, Ellipsen, Polygone und jetzt will ich ein Textobjekt noch hinzufügen. Schön. Ich habe einen Kontrakt, den klopfe ich runter, halte mich dran, implementiere ich, habe ich einen neuen Datentyp. Einfach. Aber schwer wird es, wenn sich der Kontrakt ändert. Wenn neue Funktionen dazukommen oder Funktionen verändert werden, dann muss ich jede Schachtel aufmachen wieder. Und jede Implementierung anschauen und anpassen. Da sieht man die Schwierigkeit. Jetzt kann man sagen, ja, Objektorientierung blöd. Ich gehe auf die andere Seite, auf die funktionale Seite, aber das ist eher nur dual dazu, das ist eine andere Betrachtungsweise. In der funktionalen Seite würde ich sagen, da habe ich meine Ausprägungen als einen algebraischen Datentyp. Das ist sowas wie eine Enumeration, wobei ich dann noch hierarchisch sein kann. So, und die Funktionen sind super einfach in der funktionalen Programmierung. Da habe ich einfach nur die Funktionen dastehen, die auf den Datentyp laufen sollen. Und in den Funktionen mache ich ein Pattern-Match gegen diese algebraischen Sachen. Schön. Wenn ich also eine neue Funktion dazu stellen will in der funktionalen Programmierung, einfach. Tue ich sie einfach dazu, bin fertig. Aber dann habe ich Schwierigkeiten, wenn sich die Ontologie ändert, wenn ich also die Ausprägung, die Struktur der Ausprägung sich ändert, dann habe ich das Problem mit den Pattern Matches. Die sind da sehr ähnlich in der Hinsicht wie Switch Case Statements. Es ist sehr ähnlich von der Struktur. Das heißt, dieses Problem, die Funktionalität ist verstreut und ich muss durch die gesamte verstreute Funktionalität in allen Funktionen durch. Da haben wir wieder das Expression Problem. Also ich denke, es ist ein grundlegendes, schweres Problem, was man vielleicht immer nur an einer besseren Verarbeitung zuführen kann, aber mit dem man immer zu kämpfen hat. Ich versuche deswegen mal noch eine erweiterte Formulierung, um das zu sagen, da steht vielleicht ein weiteres Problem dahinter. Wenn ich Software habe, die in mehr als einer Dimension nachträglich erweiterbar sein soll. Nachträglich ist wichtig. Also ich will Sachen machen, an die ich ursprünglich vielleicht noch einmal gar nicht träumen habe können. Genau, und diese Software, ich soll diese Erweiterung machen können, ohne dass ich die Auswirkungen auf den bestehenden Code nochmal im Einzelnen durchdenken und anpassen muss. Das wäre sozusagen die Forderung. Ich meine, wenn ich bei einer Erweiterung eine Qualifikation mitgebe, wie das an die Erweiterung andocken soll, das ist meiner Sicht noch okay. Aber wenn ich über den gesamten bestehenden Code gehen muss und ihn verifizieren, dann habe ich eben genau dieses Problem. Genau. So, sehen wir also daran auch, die Probleme stecken darin, wenn sich in meinen Implementierungsdetails Verkopplungen ergeben. Solange ich in einem Nahbereich bin, kann ich mit all dem gut leben. Das ist überschaubar. Wenn ich was anpassen muss, dann passe ich es eben an. Aber sobald durch diese Verkoppelung in verschiedenen entfernten Teilen von System Fernwirkungen auftreten, habe ich die Probleme. Also China fällt der Reissack um. Und irgendwo bei mir explodiert irgendeine Funktion. Das will ich nicht. Also wieder dieses Spannungsfeld. Ich brauche eine gewisse Koppelung, weil mein System soll was nicht Triviales machen. Es gibt Software, die ist wie ein Portal. Da werden nur irgendwelche Komponenten reingehängt oder Sachen repräsentiert. Die ist aber auch uninteressant. Die interessante Software, da mache ich in einer Dimension was. Und ich möchte aber Auswirkungen in einem anderen Freiheitsgrad haben. Genau, aber da genau droht auch die Gefahr, dass ich in der Implementierung es zu Verkopplungen kommt, zu Kohäsionen und ich dann irgendwo den Kontrollverlust erleide. Ich möchte es mal an einem Beispiel ein bisschen illustrieren. Da nehme ich ein Beispiel aus meinem beruflichen Kontext, dem Finanzwesen, wo wir ja in den Banken, da haben wir riesige Systeme, die oftmals über Grenzen von Firmen hinweg verknüpft sind. Dann nehme ich mal an, da kommt eine Geschäftstransaktion aus irgendeinem System. Ich habe Code, der das verarbeitet. Das ist ein endloser Bandwurmcode. Muss ich jetzt dadurch? Ja, mach dieses, tu das, buch da rein, check das und so weiter, endlos und irgendwann heißt, ich bin fertig, nächste Transaktion. Und jetzt nehmen wir mal an, dass ich in irgendeinem Teil Gebühren ummappen muss oder anpassen oder so. Nehmen wir zum Beispiel an, der Dienstleister hat mir Gebühren berechnet, ich möchte die in einer gewissen anderen Weise an den Kunden weitergeben. Nun, kein Problem, mache ich halt. Berechnet es, gibt es Regeln, der Fachbereich sagt bitte, schreibt es in die Datenbank. Ach ja, und der Fachbereich will eine Mail haben, wenn es auftritt. Es gibt zwar vielleicht intelligentere Systeme zu kommunizieren, aber Mail können also soll bitte das Produktionssystem Mails verschicken. Ja, gut, machen wir. Und ein paar Wochen später taucht auf, ach ja, das ist nur in bestimmten Ländern. Das Mapping passiert nur in bestimmten Ländern. Und ach ja, übrigens, wir haben zwei Teams. Das eine Team kümmert sich um die britischen Kanalinseln und das andere Team kümmert sich um Spezialfälle in Asien und die wollen natürlich immer nur für ihre Papiere die Mail haben. Ja, bauen wir ein, Condition rein, Condition von Country, machen wir unseren Blog. Und ein paar Jahre später, ganz verträumt, kommt ein wunderbarer neuer Geschäftsbereich her, der super wichtig ist für die Bank. Also muss gestern sein, müssen schneller sein als die Konkurrenz. Also würden wir das Ganze irgendwo in unsere bestehenden Strukturen hinein. Wir haben ja sowieso, die Datenbank passt ja sowieso, das Datenmodell passt ja sowieso nicht mehr. Wir tun sowieso die wichtigsten Qualifikationen schon in die Freitextfelder schreiben. Also was soll der Geiz? Also machen wir halt noch eine Unterscheidung für diesen neuen Business-Zweig. Und da läuft die Sache halt irgendwie total anders. Jetzt muss ich über Departments suchen, muss aus dem Departments irgendeinen Account-Markt mir herauspullen, muss da irgendwie eine Gebührenklasse aufstellen. Und jetzt läuft die Bedingung auch auf die Gebührenklasse und nicht mehr auf die Country. Und es ist übrigens auch ein anderer Mail-Server, den wir ansprechen. Also ich glaube, ihr habt den Punkt kapiert. Irgendwo an der Stelle ist uns der Code über die Wupper gegangen. Wenn man sich das mal denkt, ich habe jetzt hier nur ein Diagramm, ein Outline gemalt. In der Realität wären das jetzt 4-5 Seiten Code, hunderte Zeilen von Code, dichter Code. Und es ist ja nicht irgendein Marketing-Blabla, was hier gemacht wird. Es geht um wirkliches Geld, also jede Zeile muss sitzen. Und da kriegst du Muffensausen, wenn du an sowas jetzt was machen musst. Wenn man sich das anschaut, wir haben ja hier die verschiedenen Kernbelange sind auseinandergerissen und verstreut. Ich habe den Kernbelang, dass ich die Gebühren setzen muss. Ich habe das Thema mit der Warenbenachrichtigung. Ich habe die Serviceabhängigkeiten, die Service Dependency, die ich irgendwo reinbringen muss. Ich habe so etwas wie ein Transaktionsmanagement, Purmans Transaktionsmanagement und zu allem Überfluss auch noch die Geschichte mit dem Mail-Empfänger. Also, wir haben ein schwieriges Problem und mit der normalen Modularisierung kommen wir irgendwie nicht weiter. Wenn ich jetzt einen solchen Bandwurmcode nämlich auseinandernehme in einzelne Funktionen, mache ich alles nur noch viel, viel schlimmer. Es ist nicht einfacher geworden, aber auch noch auseinandergerissen. Ich muss da was reinfädeln und genau, viel mehr hilft es, wenn ich versuche, die Abhängigkeit von dem allzu Konkreten etwas zu lockern und versuche, in den Details wieder gemeinsame Strukturen herauszuarbeiten. Das ist der einzige Weg, wie man einen solchen Code wieder halbwegs in den Griff kriegen kann. Und was ganz wichtig ist, was immer hilft, wenn man versucht, die detaillierte Funktionalität aus gewissen lokalen Bausteinen aufzubauen. Bitte keine globalen Bausteine, das generiert schon wieder Komplexität. Aber wenn ich sage, in einem Bereich, meinetwegen diesen Transaktionsempfang, habe ich bestimmte Grundbausteine, aus denen setze ich die Funktionalität zusammen, dann kann ich die nämlich auch wieder untereinander ein bisschen nachjustieren, wenn der Fachbereich wieder eine neue Geschmacksrichtung haben will. Also halt mal ein bisschen fest, was gefährlich ist und was uns hier das Problem getrieben ist, wir haben Code durch Parameter ferngesteuert. Wir sind mit Fallunterscheidungen von oben gekommen und haben die in die Detailsebene reingetragen. Und damit produzieren wir unten unsere Komplexitäten. Hilfreich kann es sein, wenn wir uns erinnern, dass ja eigentlich drumherum eine relativ generische Struktur liegt, ein Pipeline-Processing, Schleifen oder ähnliche Sachen, die gar nicht so sehr von den Spezialitäten abhängen. Wenn wir also akzeptieren, dass die Spezialitäten und Asymmetrien im Detail liegen, dann könnte ich umgekehrt eine generische Struktur durch diese Details parametrisieren, also von innen her aufräumen. Und das bringt mich zu der Idee von einem Funktor. Das war eine Idee, die in den letzten 20 Jahren immer mehr in den Vordergrund getreten ist, weil sie tatsächlich mit solcher Komplexität weiterhilft. Ich kann also versuchen, eine generische Struktur herauszuarbeiten und mit kleinen ausprogrammierten Details die zu parametrisieren. Jetzt habe ich ja gesagt, ich setze die C++-Brille auf. Ich erkläre also mal ein bisschen aus dieser Sicht, was ist denn ein Funktor in C++? Natürlich ein Objekt. Also ich habe eine Klasse, es ist eine Entität, die mein Programm bevölkert. Gut, es hat einen privaten Teil, das ist die Schachtel, wo ich nicht reinschaue, und es hat einen öffentlichen Teil, und in diesem öffentlichen Teil genügt es einen bestimmten Kontrakt. Es hat nämlich eine Funktion, diese rufe die Funktion auf Funktion, dieser Funktionsoperator. Der hat die Signatur, er liefert einen Flow zurück in meinem Beispiel, er nimmt einen Int. Und innen drin mache ich dann etwas. Das ist eben genau der spezielle Teil, mit dem ich meine Sache hier an der Stelle parametrisieren will. Soweit, so gut. Jetzt haben wir also eine Entität geschaffen, die wie jede andere Programmentität ausgestaltet ist. Das heißt, die ist ein First-Class-Citizen. Die kann sich wie ein anderes Datenelement, kann die verarbeitet und verwendet werden. In dem Fall habe ich sie in eine Funktion eingebaut. Die steht jetzt hier als eine lokale Klasse, kann ich ja machen. Ist es hier für das Beispiel, dann passiert hier noch, hier erzeuge ich eine Instanz von diesem Typ und jetzt mache ich noch irgendwelche Berechnungen, ich habe jetzt hier mal nur eine Zufallszahl generiert und dann kommt die Anwendung. Die sieht aus wie ein normaler Funktionsaufruf. Das ist genau der Witz. Das ist genau das, wo ich diesen Kontrakt verwende. Ich kann hier syntaktisch nicht sehen, ob das eine Funktion ist, die fest im Code steht oder ob das ein Funktor ist. Genau der springende Punkt. So, das ist die ganze Geschichte. Und jetzt ist es ein Objekt, ein First-Class-Citizen. Da kommt man natürlich auf die Idee, ich kann dem State spendieren. Ich habe das mal gemacht. Ich habe jetzt hier einen Konstruktor eingeführt. Da wird ein Feld D-Unterstrich eingeführt. Das ist im privaten Bereich. Der wird gesetzt über den Konstruktor. Ich habe die Funktion selber, hat jetzt einen Parameter gekriegt, diesen Div, diesen Divisor, den fädle ich in den Konstruktoraufruf unten rein. Dann wird das hier noch irgendwie berechnet. Und geht dann in die eigentliche Berechnung ein. Was ich jetzt geschaffen habe, ist ein parametrisierbarer Funktor. Also jetzt kann ich das erste Mal was Spannendes machen, was ich vorher nur mit globalen statischen Variablen machen konnte. Ich kann das Verhalten in Abhängigkeit von Fällen sauber noch steuern. Was man ja oft macht, ist dieses Type-Erasure-Pattern. Ich baue das und parametrisiere mir ein solches Ding konkret, komplex zusammen und dann sage ich, jetzt schmeiße ich die Info weg, jetzt ist es parametrisiert, es ist nur noch eine unscheinbare Funktion, aber die ist richtig eingerichtet, dass in manchen Fällen sich eben linksdrehend oder rechtsdrehend oder sonst irgendwie verhält. So weit, so gut. Das kann dann also in Objekte, Lebenszyklus, kann auch komplex sein, man kann das auch so machen, dass man komplett den Überblick verliert. Also es ist auch gefährlich, durchaus. So, jetzt ist in dem Zusammenhang auch, ich habe es ja schon im Titel drüber stehen, auch der Begriff Lambda aufgetreten. Ist irgendwie auch eine Art Funktion, eine andere Ausprägung des Begriffes. Was ist es? Es ist zunächst einmal genau das Gleiche. Ein Lambda ist ein Funktionsobjekt, inklusive dem, dass es Zustand haben kann. Nur, dass ich eine viel, viel schönere und kompaktere syntaktische Notation habe. Das ist jetzt alles zusammengefallen. Ich habe das Lambda nur noch hier stehen, so richtig schön symbolisch. Es wird nur noch der Teil, der bewegliche Teil, mit dem ich parametrisieren will, der wird herausgestrichen. Und das Ganze drumherum, wo das Objekt eingewickelt war, wo das State drinnen war, ist jetzt hier in diese Closure, in den Abschluss versteckt worden. Und zwar wird diese Closure in C++ und auch vielen anderen Sprachen, die das beherrschen, wird die so dargestellt, dass ich einen Capture mache. Das heißt, ich greife mir bestimmte oder kann mir bestimmte Werte abgreifen. Hier das, was ich ursprünglich in meinem Konstruktor stehen hat, erinnert ihr euch. Das habe ich jetzt hier als eine Int-Variable dargestellt. Und jetzt kann sich mein Programm, mein Funktor, kann sich diesen Wert aus der Umgebung greifen. Das ist Gleichzeichen, sagt, dass er das per Value tut, also per Kopie. Im Moment, wo der Funktor gebaut wird, wird der Wert von dieser Variable in den Funktor, in diese Closure reinkopiert. Und kann jetzt in die Berechnung eingehen. So, genau. Das wäre also ein Lambda erst einmal. Ich kann das noch etwas komplexer schreiben. Also die Syntax gibt noch und das Feature gibt noch deutlich mehr her. Ich kann per Referenz capturen. Ich kann mir auch einen Initialisierer, ich hatte hier diesen Initialisierer, den habe ich jetzt hier in den eckigen Klammern, das ist ja das, was ich die Closure nenne, da habe ich das jetzt reingezogen, sodass das direkt in den Funktor eingebunden wird und jetzt funktioniert dann das Binding so, der Wert wird erzeugt, initialisiert und geht dann in die eigentliche Berechnung ein. Also eine Kopie von dem initialisierten Wert wird in dieses, hinter dem verbirgt sich, hinter dem Denominator, verbirgt sich ja dann ein Objektfeld in dem generierten Funktorobjekt und das geht dann bei jedem Einruf mit ein. So, an dieser Stelle wollte ich jetzt auch noch das Standard Function erwähnen. Ich halte es relativ kurz, weil für meinen Gedankengang keine große Rolle spielt. Es spielt insgesamt eine riesige Rolle, aber jetzt für meinen Fokus, den ich genommen habe, wollte ich nur sagen, da gibt es ein weiteres Feature, was neben dem Lambda steht. Es ist eine Art vom Template generierter Funktor. Und es hat einen relativ trickreichen Konstruktor. Schön. Ich habe sowas direkt wie einen Funktionstyp, mit dem es parametrisiert ist. Es ist eine Funktion, die ein Int liefert und einen String und einen Int-Pointer nimmt. Und was wichtig ist, das Ganze ist jetzt so aufgebaut, dass ich es aus jedem beliebigen in C++ aufrufbaren Ding, jedem sogenannten Call-Level, erzeugen kann. Damit kann ich über die Sachen weg abstrahieren. Es ist jetzt egal, ob das eine Funktion ist, eine statische Funktion, ob es eine Member-Funktion ist, ob es ein Funktionspointer ist, eine Funktionsreferenz oder gar ein Lambda. Alles das kann ich in ein Standard-Function-Objekt hineinpacken und dann gleichermaßen behandeln. So, was passiert? Dies mit der Storage übergehe ich jetzt mal. Was passiert, wenn ich mit Lambdas zu programmieren anfange in meiner Codebasis? Nun, es passiert etwas, meine Codebasis verändert sich, kann ich euch verraten. Diese Syntax ist nämlich sehr gut gelungen in der Praxis. Im ersten Moment sagt er auch diese komische Ecke Klammern, das ist ziemlich geschickt. Ich habe hier mal ein Beispiel gegeben. Da geht es darum, eine Timeline, eine Videotimeline in unserer Software zu segmentieren. Ist jetzt nur ein Implementierungsdetail. Diese Segmente hier wäre ein STL-Container. Ja, auf dem STL-Container kann ich mit onPlace ein neues Objekt erzeugen, ein neues Objekt anlegen. Und ich habe mit diesem Container per Referenz durchgebunden auf den Kontext. So, hier habe ich verschiedene Aufrufvarianten, wie ich dieses Objekt erzeuge, mal mit einem Parameter, mal mit mehr, mal mit weniger, mal mit einem festgebundenen. Und der springende Punkt ist, ich erzeuge mir jetzt eine Art Kurznotation und darunter käme dann ein größerer Algorithmus, der diese Segmentierung macht und den kann ich auf einmal sehr viel kompakter schreiben und die Details sind hier eingepackt worden. Muss ich bloß mal vorstellen, wenn dieser Apparat in dem Algorithmus immer explizit stünde. Also ich habe was gewonnen. Und das ist eine Idee, die kann man durchaus weitertreiben, auch in gefährliche Regionen. Diese Captures sind also sehr gefährlich. Man kann sie klassischerweise in den Fuß schießen damit. Ich kann ja etwas per Referenz binden, das Lambda woanders hingeben und dann habe ich Memory Corruption. Dann ist es passiert. Also ich stehe da auf der Meinung, ich nehme eine Low-Level-Sprache, ich nehme ein Skalpell, weil ich schneiden will. Also ich möchte jetzt da nicht doch einen Disclaimer und einen Waiver unterschreiben müssen. Ich weiß ja, wenn ich hier per Referenz auf eine Pointer-Variable binde, dann kann ich manipulieren. Das kann ich mir sogar zunutze machen. Das Beispiel, was ich hier zeige, da wird eine Low-Level-Datenstruktur aufgebaut. Die liegt eng beieinander, gut für die Cache-Lokalität. Ich manipuliere von dem Lambda-Teile, durch den Zugriff Teile von dieser Datenstruktur. Ich habe mehr solche Lambda-Abkürzungen, die aufeinander aufbauen. Ihr seht hier, das eine Lambda kann die anderen aufrufen. Ich komme also zu einer ziemlich eigentlich gut lesbaren Formulierung. Ich sage, Space Left ist, wenn ich More Next habe und More Nodes habe. Und in dem Algo, der da drunter steht, verwende ich wieder bloß diese Abkürzungen. Das heißt, de facto mache ich weiterhin in dem Algo meine Pointer-Manipulationen. Die sind schnell in dem Kontext, aber ich sehe sie nicht mehr direkt, ich kann da auch keine Fehler mehr machen, sie sind weggepackt. Das bringt mir für den Code was. Ich habe hier ein kleines Stück sehr kohäsiven Code, über den man nachdenken muss, und danach kommt ein in sich selber komplexer Algo, der meinetwegen eine symbolische Notation auseinandernimmt und stattdessen diese Implementierungsdatenstruktur aufbaut, und den formuliere ich nur noch in diesen Begriffen while more next oder if more nodes macht das oder if no space left macht das. Also ich habe tatsächlich etwas gewonnen. Ein letzter Punkt für den Lambdas, der sich tatsächlich als sehr wirksam aus, wirkt, ist, dass ich den Typ von Lambdas nicht explizit anschreiben kann. Kammer ist irgendwie verwirrend, aber leuchtet, wenn man darüber nachdenkt, leuchtet es ein. Ein Lambda greift sich ein Stück Code heraus. Das mache ich durch Zeigen. Ich zeige dem Compiler, dieses Stück nimmst du her. Das kann ich nicht symbolisch repräsentieren wie ein String oder ein Int. Das ist eben einfach dieses Ding hier. Das heißt, ich kann diesen Typ nur weiterverarbeiten und das führt oft dazu, entweder ich binde ihn in eine Standard-Function oder ich binde ihn in ein Template hinein. Das heißt, von der Stelle geht es aus, dass man von Lambda sehr gern in die Template-Programmierung einsteigt. Eine Funktion wird zu einem Funktionstemplate, ein Platzhalter ist drin. Eine Klasse wird zu einem Klassentemplate und das zieht sich dann über mehrere Ebenen in Code. Und dadurch wird der Code lockerer gebunden. Templates ist ja, wie man sagt, ein syntaktisches Makro. Also ich habe einen Syntaxbaum und ich habe bestimmte Platzhalter und der wird dann erst für den einzelnen Fall konkret zusammengesetzt. Also das hat das Potenzial, und das habe ich in mehreren Codebasen beobachtet, der hat tatsächlich das Potenzial, dass sich die Codebasis langsam aber sicher den Stil verändert. Zum Beispiel beginnt man dann zu merken, die konkreten Funktionsargumente spielen ja eigentlich gar keine Rolle. Es geht darum, dass ich eine Funktion aufrufe. Also kann ich beginnen, von denen zu abstrahieren und mit beliebigen Funktionen zu arbeiten und nur zu unterscheiden, ist es etwas, wo es darum geht, eine Pure Function, ich habe Werte und mache eine Berechnung und habe ein Ergebnis, das hängt nur von den Parametern ab, oder ich habe etwas, was ein Effekt, ich sage jetzt nicht einmal einen Seiteneffekt, es kommt mir auf den Effekt an. In unserer Codebasis hat man zum Beispiel deswegen, wie in vielen Applikationen, hast du das Problem, dass du Operationen, also Aktionen oder Commands hast. Du klickst irgendwo drauf im Menü oder klickst auf einen Button. Das soll aufgezeichnet werden, dass diese Aktion stattfindet. Da soll vielleicht später ein Undo möglich sein. Oder es ist vielleicht gar so, in Lumera ist es so, dass das im GUI erzeugt wird, über einen Bus geschickt wird und asynchron im Kern ausgeführt wird. Und je nach Umständen. Und da ist also ein solches Command ist ein aufgezeichneter Effekt. Und da kann ich mir das jetzt zunutze machen. Kann ich sagen, im Grunde die Parameter interessieren mich nicht. Ich rufe irgendeine beliebige Funktion auf beliebigen Parametern auf, die aus dem GUI kommen. Ich muss jetzt aber irgendwie Metaeigenschaften dieser Funktion in Code verarbeiten können. Ich muss zum Beispiel mir Code bauen, der aus der Argumentliste eine Allokation macht, mir das in einen Speicherblock legt, damit ich es über den Bus schicken kann. Oder eine abgeleitete Funktion für das Undo generieren. Also da steige ich in die Metaprogrammierung ein. Auf der einen Seite gewinne ich also was, auf der anderen Seite komme ich jetzt durchaus in ein Feld, was man erst einmal navigieren muss. Weil mit Metaprogrammierung kann man auch sehr viel Verwirrung stiften. Also das muss man dann auch alles erst einmal lernen. Und dann kommt hinzu, gerade am Anfang war die Sprache noch gar nicht so ganz den neuen Möglichkeiten gewachsen. Wir haben angefangen mit C++ 98, das hatte schon die Templates, aber wenn es ums Verarbeiten beliebiger Argumente und Funktionen ging, dann hatten wir da diese Programmiertechnik der n-fachen Spezialisierung, also die ist grausam. Man hat sich im Prinzip zunutze gemacht, ich mache hier mehrere Overloads, eine mit null Argumenten, eine mit einem Argument, eine mit zwei Argumenten, eine mit drei Argumenten und so weiter. Das, was ich hier binde, ist bereits ein allgemeines Pattern-Matching mit Templates, weil das sind ja Platzhalter. Also das, was hier A1 ist, ist ja ein Template-Parameter. Man hat damals praktisch alles per Const-Referenz durchgereicht, weil das war der kleinste gemeinsame Nenner, der so mit allem halbwegs gut funktioniert hat. Und was ich hier in dem Beispiel gezeigt habe, da könnten natürlich jetzt beliebige Sachen stehen, das wäre ein sogenanntes Placement New. Ich erzeuge hier ein beliebiges Objekt von dem Typ TY, das bekommt hier zwei beliebige Argumente und das Objekt wird in einen Storage-Buffer, der von irgendwo kommt, von der Implementierungsseite, reingepflanzt. Dann kann ich ihn zum Beispiel Huckepack mit dem Datenblock über einen Bus schicken. So, also bringt mich vorwärts, ich kann interessante Sachen Sachen einfacher lösen, Sachen besser lösen, aber auf der anderen Seite, das ist hochproblematischer Code, der da entstanden ist. Und der ist umso problematischer, als dieser Code die Tendenz hat, nach oben Richtung Interfaces zu wandern. Einfach aufgrund der Umstände, dass ich ja diese Parameter matchen muss, ist uns wirklich an vielen Stellen passiert, dass die Interfaces verschmutzt worden sind mit solchen Kaskaden von Code, und dass da ganze zusammenarbeitende Tools und Binding-Schichten entstehen, die man dann tatsächlich jahrelang gar nicht mehr losgekriegt haben, weil die ziehen sich dann durch etliche Ebenen von der Codebasis durch. Zum Glück haben das Problem auch andere Leute gehabt und die Sprache ist weitergegangen an dem Punkt. Das heißt, mit dem 11er Release, C++ 11 und dann mit den Erweiterungen C++ 14 haben wir die sogenannten variadischen Templates bekommen, wo man diesen gesamten Schlons, den ich gerade gezeigt habe, hier in eine kompaktere Form bringen kann. Diese drei Punkte deuten jetzt genau an, dass hier diese Argument Pack sind beliebige Argumente, eine beliebige Anzahl, die wird an der Stelle ausgepackt. Und je nachdem, wie viele da kommen, werden die da durchgereicht. Das weitere Feature, was mit der Sprache dann mit den Erweiterungen gekommen ist, ist das sogenannte Perfect Forwarding. Eine Möglichkeit, mit der ich Werte durchreichen kann. Jetzt also genau dieses Problem, dass die Sachen so nah an die Oberfläche gewandert sind, kann ich dadurch wieder beheben. Ich greife mir mit einem solchen Aufruf diese beliebige Funktion, die beliebigen Argumente, kann die durch eine Delegierungskaskade durchreichen, eine Komponente, die man dann meinetwegen Displacement New oder was auch immer weiter unten macht. Dazu sind eine ganze Reihe neue Sachen reingekommen, wie die R-Value-Referenzen. Ich kürze jetzt hier ein bisschen, gehe jetzt nicht im Detail auf die ein. Es geht letzten Endes, was hier in der letzten Zeile steht, es geht eigentlich letzten Endes darum, dass wir eine neue primitive Operation gekriegt haben, die dazugekommen ist. Bisher konnte ich Objekte erzeugen, löschen, kopieren. Und jetzt ist noch eine primitive Operation dazugekommen. Ich kann Objekte verschieben von einem Owner zu einem anderen. So, das hat uns tatsächlich das Interesse, den Blick darauf gerichtet, dass wir eine alte Sache, die wir eigentlich immer schon gewusst haben, aber das hat unseren Fokus immer mehr darauf gerichtet, dass es in der Natur gewissermaßen von den Dingen mit der untergeben, dass es da zwei verschiedene Geschmacksrichtungen gibt. Nämlich die Sachen, die sich wie Werte verhalten und Sachen, die sich wie Identitäten verhalten. Ich mache das oft klar an dem Beispiel einer Münze versus einer Kontonummer. Eine Münze ist ein Wert, beides sind werthaltige Dinge. Aber bei der Münze erschöpfen sich die Eigenschaften in ihren direkten Properties, in ihren Werten. Sie hat einen Nennwert, sie hat eine Währung. Dagegen bei der Kontonummer habe ich ja nur eine Nummer, die auf ein Ding mit einer Identität verweist, nämlich mein Konto, das irgendwo anders ist. Und das ist tatsächlich eine grundlegende Unterscheidung. Und ich finde das sehr spannend. Wir wollten ja Code vereinfachen. Wir sind von diesen Sachen hergegangen, dass wir mehr Beweglichkeit haben wollten, dass wir klareren Code. Wir haben dafür Features eingeführt, neue Sprachmittel eingeführt, haben die ausgebaut. Und jetzt nimmt uns gewissermaßen die Sprache an der Hand und zeigt uns, pass auf, hier kannst du handwerklich etwas sauberer machen. Es hilft nämlich, das kann ich nur sehr weiterempfehlen, es hilft tatsächlich, wenn man diese Eigenschaften versucht, reinzubekommen. Ich mache das jetzt immer schon so, wenn ich mir etwas Neues ausdenke, eine neue Struktur in meinem Programm, dann überlege ich mir als erstes mal, ist es etwas Wertartiges oder etwas Identitätsartiges? Etwas Wertartiges, sorge ich dafür, dass es einfach kopierbar ist, dass es ein plain old data ist, dass da keine Spezialitäten drin sind und idealerweise sorge ich dafür, dass es immutable ist. Immutable ist ein unglaublicher Komplexitätskiller. Wenn ich eine Sache einmal erzeuge und unveränderlich habe, dann ist jede Menge Variationen und Fehler, die ich machen kann, weg. Dagegen, wenn etwas identitätsartig ist, also ein Service oder etwas Referiertes ist, dann mache ich es per Default non-copyable. Ich sage dem Compiler, pass auf, es sitzt hier im Speicher und bleibt bis zum Ende der Tage oder dem Ende des Prozesses hier sitzen. Das bringt sofort meine Aufmerksamkeit auf andere Sachen, nämlich, was ist diese Identität? Was ist diese Identität? Ist es eine Nummer, ist es ein String? Ist die persistent, ist sie transient? Obendrein Lifecycle. Ein Ding mit einer Identität hat immer einen Lifecycle, auch wenn es im ersten Moment nicht so aussieht. Das bringt die nächste Idee, Ownership. Das ist eine Idee, die uns ganz erheblich den Code vereinfacht. Die hat sich breit gemacht in etlichen Programmiersprachen. Die Sprache Rust baut sehr stark darauf auf. Und in C++ im Modernen spielt es auch eine große Rolle. Ich kann dafür sorgen, dass ich einen einen Unique Owner gibt. Also dass die Entität genau einem gehört. Und wenn der aufhört zu leben, muss das Ding entweder gelöscht werden oder ein Transfer of Ownership gemacht werden. Auch das ist wieder eine Sache, die viel Komplexität und Variationen auflöst und beseitigt. Wenn ich einfach sage, das Ding ist non-copyable, ich hake das einmal ab und das Thema ist durch. Genau. Und jetzt bin ich eigentlich schon damit, ich bin ja auch gleich am Ende. Und genau, ich bin gleich am Ende. Das ist nämlich jetzt eigentlich schon der Zustand, wo wir jetzt mehr oder weniger mit unserer Codebasis sind. Wir sind nämlich jetzt dieser Idee von dem Expression Pattern schon ein gutes Stück näher gekommen. Wir haben generische Strukturen und ich parametrisiere die mit kleineren Codeblöcken und ich habe durch diese Metaebene die Möglichkeit, ich habe ja gesagt, die sind loser gekoppelt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dass ich die Struktur automatisch zu gewissen Grenzen an diese Blöcke anpassen kann, ohne dass ich etwas tun muss. Ich werfe den Compiler rein, der Compiler wählt die richtigen Adapter. Zumindest kann mir der Compiler sagen, wenn was schief geht. Und ich kann offen lassen, was ich nicht festlegen muss. Und ich kann Sachen, die erst einmal irgendwo heterogen sind, auf ein gemeinsames Schema bringen, dann durch eine Kernimplementierung durchschleusen, die generisch ist, die ganz einfach ist, die auf einfachen Strukturen aufpasst und dann am Ende vielleicht wieder speziell verarbeiten. Das zeige ich jetzt auch nochmal an einem Beispiel Code. Ich zeige erst einmal, dass ein solcher Pipeline-Builder den Code vereinfacht. Mit Pipeline-Builder meine ich, was diese Explore-Function hier gibt, ist am Ende einfach iterierbar und ich kann darauf filtern, transformieren, aggregieren. Ich gebe hier einen Node-Iterator rein, ich manipuliere also wieder eine Low-Level-Datenstruktur, aber das ist eingepackt in den Iterator. Das muss ich mir nur an dieser Stelle anschauen und ab diesem Punkt geht es generisch weiter. Ich baue akzeptiert eine iterierbare Datenquelle und ich baue dann meine Filter- und Auswertungslogik auf. Ich hole mir alle Exit-Nodes, also alle, die ein Is-Exit Prädikat erfüllen. Ich nehme mir von denen die Exit-Hash, es ist eine Node, die hat ein Hash-Feld. Und dann mache ich einfach über die Pipeline, ich filter noch die mit Hash 0, das ist ein Beziehungsdetail, und ich mache eine Reduce drauf. Ich falte eine Hash-kombinierende Funktion in diese Sequenz ein. Was sich dahinter verbirgt, ich mache Audio- und Video-Processing. Diese Node-Datenstruktur ist eine Berechnungsstruktur. Und wenn ich von dem ein Hash ausrechne, kann ich den als einen Cache-Key hernehmen. Wenn sich die Struktur ändert, wenn die inhaltlich anders aufgebaut ist, ändert sich der Hash und ändert sich damit auch der Cache-Key. Ich weiß, dass ich Cache-Invalidation machen kann. Und das Ganze kann ich auf diese Weise mit ein paar Lambdas in dem relativ kompakt schreiben und mein Code ist klarer geworden. Was allerdings nicht klarer geworden ist, ist, oder erst einmal im aktuellen Zustand komplex ist, ist, wie dieses Adaptieren auf den Typ funktioniert. Da muss ich tatsächlich relativ tief in die Metaprogrammierungsebene, das ist dann wirklich komplex. Bisher hat man so ein sogenanntes Trait-Template, ein Trait ist eine Eigenschaft von einer Funktion, und mit dieser Eigenschaft greife ich mir bestimmte Typen heraus. Jeder von diesen Variationen definiert mir einen Source-Value-Typ, der rauskommt, und einen Iterator-Typ. Und das ist hier eigentlich ein Adapter. Das heißt, für die verschiedenen Varianten, egal was das ist, ich habe eine Core-Variante, ich habe einen Lumiera-Iterator, ich habe einen STL-Iterator. Und für jeden von dem definiere ich mir einen Adapter. Und danach geht die Verarbeitung generisch weiter. Und diese Zweige werden gesteuert von einer sogenannten Metafunktion. Ich schaue mir das mal an dieser State Core an. So, diese State Core, Metafunktion heißt, das ist selber ein Typ, der einen anderen Typ erzeugt oder auswertet. Ich setze in dieses State Core ein T, ein Typparameter ein. Und dann berechnet er einen boolschen Wert. Nämlich hat der eine argumentlose Funktion. Checkpoint, Iterator next und yield. Und das ist die nächste Metafunktion, die geht eine Ebene tiefer. Die schaue ich mir auch nochmal an. da verwende ich ein Makro. Ja, wir verwenden immer noch Makros, zwar deutlich weniger, aber immer an den Stellen, wo es uns das Typsystem noch nicht hergibt, wo ich also hier noch eine Detektorfunktion aufbauen muss. Ich setze mal hier diese Yield-Variante ein, dann sehen wir, wie das Makro aufgebaut ist und dann passiert folgende Auswertung. Der Compiler will ja diesen Value rausfinden. Also steigt er ein in den Type. Der Type, ja, da muss ich eine Funktion Check aufrufen. Aha, die ist hier lokal definiert. Hoppla, ich brauche ein Template Probe, ein Prüfungstemplate. Das wird mit dem Parameter X angesetzt. Ja, dann bildet er hier eine Typsignatur und das wird ihm nur gelingen, wenn dieser Typ eine Yield-Funktion hat. Wenn er sie hat, dann geht er in den Ja-Zweig. Wenn er sie nicht hat, geht er in den Nein-Zweig. Und wir haben natürlich hier dem Compiler eine Falle gestellt. Wir können auf die Weise, nämlich weil der Ja-Typ und der Nein-Typ eine andere verschiedene Größe hat, können wir aus dem Compiler Informationen herauskitzeln, die wir eigentlich gar nicht wissen sollten. Und dadurch unseren ganzen Klapperatismus steuern. Also das war der Punkt. Und jetzt der Ausblick, was passiert mit dem Konzept. Ich habe es gesehen, ja. Ich komme ziemlich genau auf den Punkt raus. Also mit den Concepts, das ist sozusagen jetzt der Ausblick. Unsere Codebasis steht gerade an dem Punkt, dass wir anfangen, mit Concepts zu arbeiten und von dieser Trade-Schiene wegzugehen. Bei der Trade-Schiene, die ich euch gerade gezeigt habe, die nun wirklich tief in die Metaprogrammierung reingeht, gehe ich sozusagen von einem unspezifischen Typ aus. Ich finde Eigenschaften heraus, ich mache Verzweigungen. Das habt ihr gerade gesehen. Bei den Concepts kann ich diese Sache herumdrehen, hat natürlich leider wieder den Punkt, dass viele Tools wieder anders aufgezogen werden müssen, aber sie werden einfacher. Ich muss nicht mehr in diese Metaebene reingehen, sondern ich kann ausgehen von sogenannten Typklassen. Also das ist ein Ökosystem von Typen. Ich habe mehrere Typen, die miteinander verbunden sind über bestimmte Operationen und ich weiß von denen nur, die haben diese Operation. Also zum Beispiel ist es ein sortierbarer Typ oder es ist ein iterierbarer Typ. So etwas. Oder ist, wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, ein solches State Core. Das wäre eigentlich schon eine verdeckte Typklasse. Jetzt muss ich das nicht mehr herauspullen, sondern ich sage dem Compiler, pass auf, das arbeitet auf Dingen dieser Art. Und ich kann nur noch diese garantierten Operationen verwenden, habe aber die gleiche Geschichte. Also ich habe den gleichen Effekt. Ich habe eine generische Struktur, die sich anpassen kann. Und damit komme ich zu meinem Fazit. Ja, Vitamin C++ war hier der Bringer. Es gibt, also ich nehme das als Erkenntnisbild, es gibt diese Lebewesen, die sich quallig, die sich ständig vermehren und in alle Richtungen fließen können. Es gibt aber die Lebewesen, die Wirbeltiere nämlich, die haben den größten Teil ihrer Beweglichkeit aufgegeben. Sie haben Knochen, aber der springende Punkt ist, sie haben auch Gelenke. Und mit diesen Gelenken können sie sich an ihre Umwelt anpassen. Und so sollte langlebiger Code auch sein. Damit danke ich euch.
Ja, herzlichen Dank, Hermann. Du hast uns gezeigt, dass es nicht nur Rust gibt, wie man ja sonst auf der Frostcon hätte merken können, sondern durchaus auch noch andere spannende, langlebige Programmiersprachen. Wir haben jetzt noch ungefähr knappe 10 Minuten Zeit für Fragen. Und
außerdem habe ich den nächsten Slot frei. Also wenn wer mit mir diskutieren will, wir können dann auch noch rausgehen oder eine Tasse Kaffee trinken.
Aber in dieser Runde und in dieser Aufzeichnung haben wir jetzt noch knappe 10 Minuten. Ich reiche das Mikro mal rum.
Ja, vielen Dank für den hochinteressanten Vortrag. Ich habe eine Frage. Ist das so zu verstehen? Inwieweit hat die anfängliche Beschäftigung mit Haskell dir geholfen? Denn wenn ich sehe, die Begriffe Funktor, Lambda, im Grunde genommen ist der Buchstabe Lambda ja das Symbol der Straße Haskell. Inwieweit hat das in der ganzen jahrzehntelangen Tätigkeit in C++ geholfen? Denn mein Eindruck als Hobbyist ist, dass die Sprachen sich quasi ein bisschen aufeinander zubewegen. Genau, wenn man die Ranges-Programmierung sieht, dann ist das ja im Grunde genommen wie Haskell.
Exakt, exakt. Also bei mir war es so, ich habe erst den Wert der Objektorientierung nach der funktionalen Programmierung entdeckt. Ich habe gesehen, dass die Objektorientierung bestimmte Aspekte abbildet, wo die funktionale Programmierung immer unbefriedigend ist, nämlich das mit den Kontrakten. Ich sage immer, Objektorientierung ist etwas Raumordnendes. Ich habe Kontrakte, ich habe Scopes, dagegen die funktionale Programmierung ist etwas über Verhaltensmuster. Und diese Blickweise hat mir natürlich geholfen und da habe ich gesehen, ja, diese Konvergenz das generell, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und man muss das richtige Tooling verwenden. Und ich habe deswegen sofort den Plan gehabt, ja, in diese Richtung kommst du zu, und vor allem ich hatte die Erfahrung von Haskell. Bei Haskell plagst du dich einen Tag, bis dieser doofe Compiler deinen Code akzeptiert. So, und dann testest du nicht mehr. Weil es funktioniert einfach, wenn es der Compiler akzeptiert hat. Und diese Erfahrung muss man erstmal gemacht haben. Als Imprimatur von Programmierer sagst du doch erst einmal, ich muss es durch den Compiler durchkriegen und nachher muss ich es zum Laufen kriegen. Und diese Erfahrung, wenn ich diese Leitplanken nutze, dann kann ich auch mit C, ist nicht ganz so schön in C++, in einer gemischten Sprache, aber ich kann dem näher kommen, dass viele Sachen einfach funktionieren müssen, wenn sie durch den Compiler durchgehen. Also das ist die Antwort drauf. Diese Konvergenz ist ganz entscheidend.
Gibt es weitere Fragen? Da ist noch eine.
Ja, super spannender Vortrag. Ich fühle mich an vielen Stellen ein bisschen ziemlich abgehängt. Ja, meine Entwicklungszeit ist auch schon ein bisschen her. Ich war vielleicht auch nie gut genug, um so zu programmieren. Ich habe mal eine Frage. Diese Strukturen zu identifizieren auf diesem Abstraktionsniveau, ist das eine Sache, die man bereits auf der fachlichen Ebene machen kann, dass man auf der fachlichen Ebene bereits versucht, die Strukturen und Zusammenhänge zu erkennen, um das dann entsprechend so auch in Code zu übersetzen?
Das ist irgendwie implizit sozusagen meine Methode oder so, auf die ich auch immer wieder anklinge. Ich habe am Anfang, deswegen ist mir das so wichtig, dass ich sage, der Code, es muss der Sache angemessen sein. Ich muss tatsächlich Strukturen finden in der fachlichen Ebene, die implementierbar sind. Also ich brauche meinen Horizont als Handwerker, als Praktiker, um zu wissen, was implementierbar sein kann. Und dann muss ich versuchen, das herauszufinden. Deswegen habe ich gesagt, was für Fachbegriffe gibt es denn, die auf das passen könnten? Was für Kategorien aus der Fachlichkeit gibt es denn, die nicht eine Domäne abgreifen könnten, also diese DDD, Domain-Driven Design, diese Sachen sind genau die Methoden, die eignen sich dann tatsächlich, dass ich eine gemeinsame Sprache schaffen kann, dass ich mit dem Fachmann auch reden kann, sagen, pass mal, teste mir die richtigen Sachen, also das ist genau der Punkt.
Ja. Super, cool, danke dir.
Okay, ich sehe keine weiteren Fragen. Wenn es gleich noch welche gibt, ich denke, das war jetzt auch ganz harte Kost, die vielleicht man auch nochmal verdauen muss. Hermann ist noch ein bisschen genau. Hier und auch ansprechbar.
Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr abgehängt mit dem Ganzen, aber ich habe es eben versucht, einfache Beispiele. Also ich habe euch nicht wirklich einen Production Code, weil den kann man ja auch gar nicht in der Form zeigen.
Ganz herzlichen Dank und Applaus für Hermann.